Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing, dem Podcast der Marketingberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen Oliver Klein von Cherrypicker und ich darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, bin Journalistin und seit fast 20 Jahren in der Branche unterwegs. Und mit mir sitzen hier heute Oliver Klein von der Marketingberatung Cherrypicker und Eva Thohlen, Beraterin bei Egon Zehnder und Leiterin der Consumer Praxisgruppe Deutschland. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo, meine Liebe.
Wir sprechen heute über die neue Rolle der CMOs. Eva, du beschäftigst dich ja sehr mit der Suche nach Führungspersönlichkeiten. Bevor wir jetzt aber gleich voll ins Thema reingehen, haben wir natürlich auch eine Frage für dich. Denn in der vorherigen Folge waren Philipp Böndel und Thor Nguyen zu Gast und die haben uns eine Frage für dich mitgegeben. Und sie fragen, gibt es Marken, die du im Besonderen durch deine Hobbys oder deine Interessen kennengelernt hast, auf die du aufmerksam geworden bist und die du deshalb richtig gern hast und in deinem Leben präferierst?
Ich muss gestehen, ich habe keine besonders spannenden Hobbys, die jetzt besondere Marken hergeben würden, aber eine Leidenschaft für Schokolade. Und insofern finde ich Lindt eine sehr faszinierende Marke, weil die es schaffen, seit Jahren, obwohl sie ja wirklich sehr breit vertreten sind, trotzdem einen wirklichen Premium-Anspruch zu vermitteln und ne, sozusagen mit Confiserie und wie sie sich präsentieren. Also die haben es wirklich geschafft, eine Marken-Equity aufzubauen, die ich sehr beeindruckend finde und tatsächlich auch immer wieder im Regal dazu greife.
Das heißt, du isst ausschließlich Lindt-Schokolade?
Ja, also wenn ich nicht gerade sozusagen in der Stadt unterwegs bin und da kurz beim Pralinenladen reinschaue, dann zu Hause habe ich wirklich nur Lindt-Schokolade.
Oliver, was ist mit dir und deiner Schokoladen? Leidenschaft oder gibt es die gar nicht?
Doch, bei Lindt bin ich auf jeden Fall dabei. Ich finde auch Milka immer großartig, vor allem Milka in der Variante Daim. Da kann ich auch mal schnell ein oder zwei Tafeln wegputzen, das geht großartig. Aber ich finde Lindt, gerade auch so die ganze Krokant-Serie von Lindt, finde ich super. Finde ich richtig, richtig gut.
Okay, jetzt tropft uns all so ein bisschen der Schokoladenzahn. Dabei ist ja Schokolade für eine Podcast-Aufnahme wirklich der totale Horror, weil das so in den Zähnen kleben bleibt und man so vor sich hinschmatzt. Also ich würde sagen, in der nächsten halben Stunde bleiben wir jetzt eher beim Wasser, aber danach geht es dann sofort ran an die Schokolade. Ja, Eva, ich habe es gerade schon thematisiert. Wir sprechen über die neue Rolle der CMOs. Du suchst Führungspersönlichkeiten für Unternehmen und beschäftigst dich natürlich auch viel mit der Erwartungshaltung, die CEOs an CMOs haben. Ist es heute schwerer, ein guter CMO zu sein, als, sagen wir mal, noch vor 10 Jahren?
Ich glaube, dass das Anforderungsprofil komplexer geworden ist. Jetzt kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, ob das dann schwieriger ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall komplexer geworden, zu sagen, was ist eigentlich ein guter CMO für mein Unternehmen? Und dann eben auch als CMO zu wissen, was muss ich eigentlich alles erfüllen? Weil es sich deutlich verbreitert hat über die letzten Jahre, was eigentlich der Verantwortungsbereich eines CMOs ist und auch wie Erfolg nachher am Ende gemessen wird. Also es war, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren noch deutlich klarer einfach, wer ein guter Marketier ist und dann ein guter CMO. Und das ist heute einfach deutlich breiter geworden.
Was sind denn so die Anforderungen, die heute so wichtig sind, die irgendwie jeder CMO mitbringen muss?
Ich glaube, es gibt weiterhin fachliche Themen, die jeder CMO mitbringen muss. Und darüber hinaus gibt es aber auch mehr und mehr, finde ich, Führungsanspruch, dem ein CMO gerecht werden muss. Also wenn du auf die fachliche Seite guckst, brauchst du, ich würde mal sagen, so die klassische Marketing-Ausbildung. Ne? Ich habe Markenstrategie gelernt und habe sozusagen als Brandmanager auf verschiedenen Produkten gearbeitet und habe das gelernt. Ich glaube, über die letzten Jahre ist noch hinzugekommen, dass du dich auch auf der Marketing-Seite auskennen solltest und wissen solltest, wie ich eigentlich diverse Technologien nutze, wie ich sehr analytisch schaue, wie erreiche ich meine Zielgruppe und dass du zunehmend auch schauen musst, wie trägt eigentlich meine Marke zum Gesamtunternehmenserfolg über die nächsten Jahre dabei. Also du wirst mehr und mehr zum strategischen Sparringspartner auch für die anderen C-Level-Positionen. Und dann auf der Führungsseite, wenn du da schaust, sozusagen je breiter dein eigenes Spektrum wird, desto breiter wird natürlich auch die Mannschaft, die du mitnehmen musst. Und desto diverser wird nachher das Team, das du führen musst. Das heißt, es wird auch deutlich komplexer zu schauen, wie bin ich eigentlich eine gute Führungskraft als CMO. Uns reicht eben nicht mehr, ich überspitze jetzt etwas, coole Partys zu machen, wo früher alle Kreativen Juhu geschrien haben und dann war irgendwie gute Stimmung im Haus, sondern du musst eben sehr genau schauen, ne? Wie nehme ich meine Performance-Marketeers mit, wie nehme ich meine Strategen mit und wie schaffe ich daraus ein Team, was auch miteinander übergreifend arbeitet und nicht nur in den eigenen Silos arbeitet.
Oliver, würdest du das genauso sehen aus deiner Erfahrung, aus deinem operativen Geschäft? Würdest du das, was Eva sagt, unterstreichen?
Ja, wir beraten ja jährlich eine ganze Reihe von Marketingentscheidern und CMOs und deren Teams bei der, ja, nicht nur bei der Agenturauswahl, sondern auch, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie die Abteilung weiterentwickeln, wie sie ihr Gesamtteam, und ich nenne das immer gerne Marketing-Ökosystem, das sind ja nicht nur die internen, sondern sind ja auch die Partner drumherum, wie man das besser orchestriert, wie man das besser steuert. Ich erlebe schon eine Reihe von Marketingverantwortlichen, nennen wir jetzt mal hier CMOs, stellvertretend, die schon unter einer gewissen Überforderung leiden, dass sie sagen, es wird immer mehr, es wird immer schneller, es wird komplexer und ich muss überlegen, wie kann ich denn eigentlich dann eine Wirkung entfalten? Wo gehe ich rein in Themen und Feldern, die man natürlich nicht an der Uni gelernt hat, die vielleicht gerade auch erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr oder vielleicht ein bisschen länger noch existieren oder gerade erst aufkommen. Sie sind immer permanent auf der Suche so nach Orientierung und das eben nicht in einem Feld, sondern in ganz vielen Feldern, weil sie immer entscheiden müssen, was mache ich denn eigentlich? Weil wenn man draußen fragt, sagt jeder, ja, kauf meine Anwendung. Wenn man Google fragt, haben die eine Meinung, Facebook hat eine Meinung, die Medien haben eine Meinung, jeder hat eine Meinung, was denn funktionieren soll. Und da muss ich dann in dieser Gemengelage der CMO oder die CMO natürlich ein Bild machen, sagen, was funktioniert denn eigentlich? Und das Gemeine ist, die Rezepte der Vergangenheit sind nicht unbedingt mehr die Rezepte der Zukunft. Das heißt, man muss entscheiden können, man muss sehr schnell entscheiden können, man muss sich dann intern auch rechtfertigen können, aber man muss ja auch sagen, hier, ich allokiere mein Budget um. Ich gehe jetzt nicht mehr in den einen Kanal, sondern mache was anderes, weil ich glaube, das wird wirkungsvoller. Und dann fragt natürlich jeder Controller, naja, du glaubst, kannst du mir das bitte vorrechnen? Nee, kann ich nicht, weil es ist eine Wette auf die Zukunft. Und diese Gemengelage ist ja, glaube ich, der CMO heute noch viel, viel stärker eingebunden als noch vor einigen Jahren. Und er muss dann gucken auch, Eva, du hattest das gerade gesagt, das ist der Führungsstil, dass der sich ändert. Du musst auf der einen Seite eine Richtung vorgeben, die sehr klar ist für die Marke und das nicht nur in Richtung Kommunikation, sondern für Gesamtmarke, Richtung Wertschöpfung für das Unternehmen, was dein Thema wird. Gleichzeitig musst du gucken, dass auch die Menschen, mit denen du arbeitest, dass sie das Beste leisten. Das kriegst du nicht über Druck, das kriegst du, sondern über Motivation. Es muss vielleicht nicht die Party sein, wie früher, wo alle dann applaudieren, aber es muss schon ein Miteinander sein und ein autokratischer Führungsstil, den gab es vielleicht mal früher, vielleicht gibt es den bei der einen oder anderen Marketingabteilung heute noch, aber er ist definitiv fehl am Platz. Das funktioniert nicht mehr.
Wenn ich euch jetzt so zuhöre, würde ich sagen, ihr plädiert beide dafür, dass CMOs einen anderen oder einen neuen Führungsstil brauchen. Und zwar sowohl innerhalb ihres Teams oder mit ihrem Team, aber natürlich auch innerhalb des gesamten Managements, innerhalb der gesamten Unternehmensführung. Würdet ihr sagen, das ist einer der großen Unterschiede zu früher, dass man ja CMOs braucht, die wirklich gut führen können, Menschen mitnehmen können und eben nicht nur Entscheidungen treffen?
Das trifft wahrscheinlich nicht nur auf CMOs zu, ne? Das würde man wahrscheinlich für CFOs oder COOs genauso behaupten, aber es gilt definitiv für CMOs. Und Oliver, du sagst gerade in der Tat, ne, es gibt so viele Schnittstellen jetzt auch nochmal in andere Bereiche rein und nach außen. Du musst ja nicht nur als Führungskraft dein eigenes Team managen können und da eine gewisse Diversität managen, sondern du musst ja eben auch schauen, wie schaffe ich es eigentlich, nicht nur mit dem Vertrieb zusammenzuarbeiten, sondern auch mit der Kommunikation und mit der Strategie und mit den Finanzern, mit den Controllern und so weiter. Also du brauchst einfach ein deutlich breiteres Repertoire an Führungsfähigkeiten.
Ja, ich glaube auch, du brauchst einen anderen Blickwinkel, weil ich erlebe heute noch viele CMOs und dahinter ihre Abteilung und auch die Marken, deren Hauptaufgabe oder ihren Hauptoutput besteht aus Kommunikation. Wenn wir mit Marketingabteilung zusammenarbeiten und sie fragen, was macht ihr den ganzen Tag? Und da kommen manchmal raus, dass 80% oder mehr sie mit administrativen Aufgaben, mit Asset-Management-Aufgaben etc. beschäftigt sind. Und da sehe ich noch nicht, dass jetzt KI das alles sofort ablöst, sondern sind auch sehr stark im operativen Geschäft eingebunden. Und ich glaube, der CMO heute schon und auch natürlich erst recht in Zukunft muss einen Blick drauf haben, wo wiegt sich eigentlich meine Marke hin oder was kann ich als Marketing tun? Bleibt man jetzt zum Beispiel bei der Marke oder die Marken, die fürs Unternehmen stehen. Wie führe ich die eigentlich nach vorne? Wie mache ich die wieder relevant? Weil viele Marken sind nicht mehr relevant aus Sicht der Verbraucher. Wie kriege ich das hin, dass meine Marke relevant ist? Was brauche ich dazu? Aber auf jeden Fall muss man sich mit der Thematik noch mehr beschäftigen. Das Problem ist bloß, wenn du 80% deiner Mannschaft sich mit Umsetzungsaufgaben beschäftigt, hast du gar nicht die Zeit. Das heißt, es braucht einen wahnsinnigen Shift in Richtung Fokussierung auf strategische Themen. Also klassisch würde man sagen, auf die strategische Markenführung als Hauptbestandteil der Wertschöpfung des Unternehmens. Dann musst du aber gucken, dass du deine gesamte Organisation, die dir zur Verfügung steht als CMO, dass du die umschichtest oder dass du sagst, ich muss mich von den Umsetzungsarbeiten maximal befreien, damit wir wieder zum Think Tank fürs Unternehmen werden. Das wäre für mich so die Vision des CMOs mit seiner Truppe, nämlich dass man die Intelligenz wird für die Zukunft des Unternehmens über das Thema Marke und Markenführung. Damit auch Relevanz eben bei den Zielgruppen draußen in einer immer schnelleren Geschwindigkeit mit einer immer höheren Komplexität. Und das können viele nicht, weil sie im Tagesgeschäft, verzeiht mir den Ausdruck, aber absaufen. Wir haben jetzt alle keine Glaskugel, aber wissen alle, das wird ja nicht weniger, das wird ja mehr, mehr, mehr. Also ist doch jeder CMO gut beraten, jetzt anzufangen zu sagen, wie shifte ich das Ganze um, damit ich wieder stärker strategisch eine Wirkung für das Unternehmen habe und nicht ein paar bunte Bildchen und ein bisschen Kommunikation. Und das bedarf einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache und auch vielleicht ein anderes Rollenverständnis erstmal für sich selbst. Und das allein reicht ja nicht, sondern auch das Unternehmen muss einen anderen Blickwinkel dann auf das Marketing bekommen. Aber das nicht, weil jemand das postuliert, sondern weil man die Organisation mitnimmt. Dass die Rolle im Marketing und damit auch die Rolle des CMOs eine andere wird, als sie vielleicht noch aktuell ist in vielen Unternehmen.
Und vielleicht noch eine weitere Facette zu diesem Rollenwechsel. Ich glaube, dass ein CMO sich auch mehr und mehr dessen bewusst sein muss, dass er nicht mehr der Experte für alles sein kann. Ich glaube, früher, ne, als es noch etwas eindimensionaler, etwas schlanker war, weniger komplex, da passte es, dass du sagst, das habe ich schon mal gemacht und ich habe es gut gemacht und darum bin ich jetzt Experte und ich steige nach oben in der Hierarchie. Ich glaube, dass heute CMOs sich dessen bewusst sein müssen, dass sie einfach ganz viele Experten in ihrem Team haben und nicht der Experte in jedem einzelnen Thema sein können, sondern dass sie viel eher als Führungskraft die Verantwortung haben, das Wissen, was in der gesamten Mannschaft da ist, wirklich hochzuholen. Und dann zu aggregieren und in der Tat, wie du sagst, eben nicht nur in administrative Themen zu bringen, sondern wirklich in die wertschöpfenden Themen dann dieses Wissen, diese Expertise, was im ganzen Team da ist, zu bringen.
Eva, das kann ich nur total unterstreichen. Es kommt mir manchmal vor, als wenn der CMO auch vielleicht in seiner Rolle im Unternehmen so unter Druck steht, ich bin das Schweizer Taschenmesser, ich muss das alles selber können, das erwarten meine Mannschaft von mir, mein Team, das erwarten meine Dienstleister von mir, das erwarten meine Kollegen auf meiner Ebene und die Geschäftsführung oder der Vorstand auch von mir, ich muss das alles selber können. Und das kann gar nicht mehr funktionieren. Also Marketing heute ist Teamarbeit, wobei eben es auch Leadership braucht. Gar keine Frage. Also Teamarbeit heißt nicht, dass man alles gleich macht, sondern es braucht ein klares Leadership und dann im Arbeiten im Team. Und ob das dann interne Kompetenzen sind oder externe Kompetenzen, das muss man ganz individuell sehen und austarieren. Und ich vergleiche das immer gerne, wie entscheidet denn jemand, der die Marketingabteilung leitet und wie entscheidet denn jemand, der die Rechtsabteilung leitet? Bei jedem rechtlichen Problem, egal wie groß die interne Rechtsabteilung ist, tendiert doch der verantwortliche Hausjustiziar dazu, sofort eine Kanzlei einzustellen. Sagen, pass mal auf, hier habe ich ein Thema, habe ich so noch nicht gehabt oder ich bin gar nicht so sicher da drin, bitte kümmert euch drum. Von der Marketingabteilung wird erstmal erwartet, und das erlebe ich in unserer Profession, also gerade bei dem ganzen Thema Auswahlprozesse, ja, das musst du alles selber können. Man kann das nicht alles selber können. Man muss bloß die richtigen Leute haben, die das können und muss denen auch das Zutrauen geben. Und wenn man sie intern hat, super, oder wenn man sie extern hat, das ist eben das, was ich meine mit Marketing-Ökosystem, um dann auch zu gucken, wo habe ich denn verlässliche Partner und nicht einfach die Partner wechseln jede Woche und sagen, da ist ja egal, ist denn austauschbar. Partner sind nicht austauschbar, nie. Und sie brauchen erstmal eine Zeit lang, bis sie auf Betriebstemperatur kommen in der Zusammenarbeit. Und das ändert, glaube ich, ganz stark auch die eben die Rolle und auch die Führungsqualität des CMOs heute und in Zukunft. Weil früher konnte man sagen, ja, ich entscheide das einfach so, ich mache das einfach so. Ist ja nicht so schlimm, wird schon klappen. Das reicht heute nicht mehr. Und deshalb, Eva, ich möchte dich total unterstützen. Heute ist es ganz wichtig, dass der CMO sagt, die Entscheidung dafür, die Grundlage dafür, die Entscheidungsvorlagen, die kann ich gar nicht selber erfahren, aber ich weiß, wo ich sie hole. Und ich weiß, mit wem ich sie hole. Und dann kann ich entscheiden. Weil es braucht Entscheidungen. Und das ist natürlich keine basisdemokratische Entscheidung, sondern da brauchst du die Führungskraft. Aber Entscheidung auf Basis von mehr Wissen, von mehr Kompetenz. Und das ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit und erst recht in die Zeit, in die wir kommen, dass es noch komplexer wird, ist super wichtig für den CMO.
Und damit der CMO entscheiden kann, braucht er natürlich auch eine klare Richtlinie für sich selber, ne? Also sozusagen, er muss eigentlich für sich sehr klar ein Bild haben, wonach entscheide ich denn eigentlich? Und was ist eigentlich meine Vision für die nächsten Jahre und was ist so ein bisschen mein Nordstern? Ich glaube, ohne diesen Nordstern, und du sagtest eben, am Anfang viele CMOs überfordert, und ich glaube, das stimmt, weil ihnen dieser Nordstern fehlt an mancher Stelle.
Auch wenn ich jetzt nicht die Fragen stelle, ich übernehme einmal eine Frage an dich, Eva. Wie siehst du das in deiner Rolle, wenn du ein Briefing bekommst, wir suchen einen neuen CMO? Mhm. Wird denn von dem CMO erwartet dann, dass er den Nordstern neu erfindet oder wird er von ihm erwartet, dass er, nee, macht das immer so weiter oder wie dein Vorgänger, Vorgängerin? Auf welche Erwartungshaltung stößt ein neuer CMO denn dann, wenn er am ersten Tag anfängt oder in den berühmten 100 Tagen?
Das ist eine spannende Frage, weil zumindest in meiner Erfahrung das Briefing, was ich für eine CMO-Suche bekomme, deutlich unklarer ist als das Briefing zum Beispiel für eine CFO-Suche. Also wenn ein CFO gesucht wird, wird mir sehr klar gesagt, irgendwie folgende finanzielle Ziele und folgende SAP-Führung oder was auch immer, ne? Also sozusagen, aber es gibt so 3-4 Punkte, da sagt man, in den nächsten 2 Jahren sollen diese 3 Sachen passieren. Und wenn ich für eine CMO-Suche gebrieft werde, kommt häufig eher auch so ein bisschen schwammig, ne? Wir müssen unsere Markenposition stärken. Okay, und was heißt das denn, ne? Was wollen Sie denn eigentlich in 2 Jahren sehen als Unternehmen? Ja, das klären wir dann im Gespräch mit dem CMO, wenn er dann mal da ist oder wenn sie dann mal da ist. Also, ne, und das ist natürlich auch deutlich schwieriger für uns. Also ich glaube, dass CMOs deutlich mehr fast noch Eigeninitiative und eigene Visionen reinbringen müssen, um wirklich diesen Nordstern dann auch zu formen, weil er eben häufig auch nicht von den Kollegen formuliert werden kann.
Da verweise ich gerne auf die Folge mit Jesko Perey von McKinsey, der gesagt hat, wir brauchen unbedingt KPIs, Kennzahlen für CMOs, an denen sie auch sozusagen ja über eine Branche hinweg gemessen werden können und so. Das würde das wahrscheinlich irgendwie greifbarer machen. Wenn ich euch jetzt hier so zuhöre, denke ich mir gerade, mein lieber Shiva, das sind ganz schöne Erwartungen an CMOs. Was ist deine Erfahrung in so Auswahlprozessen, Eva? Ist es schwieriger geworden, die richtigen Leute für CMO-Posten zu finden, die überhaupt diese ganzen Erwartungen, die zumindest ihr beide jetzt ja auch so ein bisschen formuliert habt, denen gerecht zu werden?
Ich glaube, es dauert länger. Also nicht schwieriger im Sinne von, es gibt diese Leute nicht, ne? Ich glaube, es gibt sie. Ich glaube, es dauert länger und man muss viel häufiger überlegen, welchen Trade-off bin ich auch als Unternehmen bereit einzugehen. Also ich finde selten eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die wirklich jetzt in allen Dimensionen irgendwie 100% einen Haken setzen. Das heißt, ich brauche vielmehr eigentlich die Bereitschaft zu sagen, okay, ich nehme jemanden, den kann ich in 1-2 Dimensionen auch noch weiterentwickeln und bin bereit, da auch noch in die Entwicklung rein zu investieren und häufig Feedback zu geben und zu schauen, dass die Person sich entwickelt, weil du wahrscheinlich an alles recht schwer einen Haken machen kannst. Und dadurch dauert es einfach länger, weil eben nicht so klar messbar ist, ne? Wen haben wir eigentlich jetzt hier vor uns sitzen, sondern weil du viel mehr über persönliche Gespräche und dann nochmal, lass uns nochmal in ein Beispiel reingehen und lass uns vielleicht nochmal jemanden hinzuziehen. Also du brauchst viel mehr Puzzlestücke, um dir ein Bild nachher zu machen, ob es die richtige Person ist oder nicht.
Würdest du sagen, dass so eine Branchenexpertise, ein Branchen-Know-how weniger wichtig wird, als es vielleicht früher so war?
Ja, also ich glaube, es macht weiterhin einen großen Unterschied, ob du B2B oder B2C machst. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Endkundenfokussierung für viele Rollen wichtig ist. Aber ob du dann im Food-Bereich warst oder ob du Fashion gemacht hast oder so, das ist meiner Meinung nach vollkommen irrelevant. Und da wird auch viel mehr über Subsegmente hinweg inzwischen eingestellt. Und auch wenn ich ein Briefing bekomme, vor allem tatsächlich auch bei Marketingrollen, wird eher gesagt, soll von einer starken Marke kommen. Was auch immer das dann heißt, ist wieder so ein bisschen irgendwie wenig greifbar. Was ist denn das eigentlich? Und dann ist aber in der Tat egal, ob es jetzt eine Automarke ist oder eine Schokoladenmarke ist.
Oliver, wenn du jetzt so auf eure Auswahlprozesse schaust und eventuell mit einem CMO oder einer CMO zusammenarbeitest, die aus einer völlig anderen Branche mal gekommen ist, ist das ein Problem heutzutage noch oder ist das gar nicht mehr wichtig?
Also ich glaube, in dem, was ich erlebe, ist das nicht so wichtig. Ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie das Unternehmen strukturiert ist und auch wie traditionell das Unternehmen ist, dass es dann vielleicht erstmal ein bisschen schwierig ist. Wenn du zum Beispiel Branche fremd bist und in einer Brauerei landest, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach, dort erstmal zu erzählen, warum du trotzdem deinen Job kannst. Aber gegenüber den Mitarbeitern in deiner Marketingabteilung, gegenüber den Partnern, den Agenturen, gegenüber den Medien und Co., da geht es, glaube ich, darum, hast du verstanden, wie du diese Marke oder dieses Unternehmen in deine Rolle im Marketing weiter nach vorne bringen kannst? Hast du dein Handwerk verstanden? Und vor allem, ich glaube, auch was Eva sagte mit den schwammigen Profilen, ich glaube, eins wird immer wichtiger, nämlich rauszukriegen, nicht wer hat den besten Lebenslauf und wo ist im Lebenslauf schon mal 2-3 Mal die Branche genannt. Das für das eine oder andere Unternehmen ist das wichtig, sondern wer hat welchen Mindset? Es gibt auch im Marketing natürlich, gibt es Angreifer, es gibt Bewahrer, es gibt Verteidiger, es gibt verschiedene Typologien, kann Eva viel besser beschreiben wahrscheinlich, als ich das kann. Aber wir haben ja bei uns unter The Best Agency die wahrscheinlich größte CMO-Jury, die es gibt. Und wenn ich mir die Menschen dort alle anschaue, sind das ganz unterschiedliche Typen. Und nicht jeder Typ, unabhängig jetzt mal vom Lebenslauf, würde in jedes Unternehmen passen. Vom Typus her und von der Art, wie er oder sie bestimmte Themen angeht, wie progressiv man ist. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Ich glaube, diese Mindset, diese auch Agilität, dieses, wie geht man mit Menschen um, wie weit schafft man, Teams zusammenzuformen oder neu zu formen, nach vorne zu gehen, wie weit nimmt man andere eben mit. Ich glaube, das sind Faktoren, die extrem wichtig sind. Und ich finde sie wichtiger als die reine Branchenkenntnis, weil die Branchenfachleute hast du doch sowieso im Unternehmen, mindestens im Vertrieb oder in der R&D oder wie auch immer dein Unternehmen aufgestellt ist. Sondern es ist ja viel wichtiger, dass du in deiner Marketingrolle verstehst, wie Marketing in seiner Komplexität erfolgreich sein kann. Und vielleicht ist es sogar schlauer, mal jemand aus einer anderen Branche zu nehmen, als wenn man wieder jemand nimmt, der dann das Gleiche macht wie alle anderen auch. Also ich habe das mal gehört, ich komme gerade auf Brauereien, weil da hatte dann jemand vom kommunikativen Reinheitsgebot gesprochen, weil alle machen das Gleiche, mehr oder weniger. Und es brechen wenige Marken aus, erfolgreich aus. Also versuchen immer einige. Und da ist es vielleicht dann auch mal schlau, jemand zu holen aus einer anderen Branche mit einer anderen Sichtweise. Aber da ist es eben wichtig, wie ist dieser Mensch vom Typus her und mit welchen Vorstellungen, Attitüden, Einstellungen geht er daran? Und diese weichen Faktoren sind viel, viel wichtiger, glaube ich, als der Lebenslauf.
Und bestimmte Kompetenzen kannst du auch sehr gut von einer Branche in die nächste übertragen. Wenn wir suchen, schauen wir auf strategische Kompetenz, auf Ergebnisorientierung, auf Influencing Skills, also auf Kompetenzen, die zunächst mal wirklich branchenunabhängig sind und die du leicht auf eine neue Branche übertragen kannst, die dann entscheidend sind für die Rolle.
Eva, du sagst, dass CMOs sich mit den neuen Anforderungen oft auch überfordert fühlen. Oliver hat das gerade vorhin auch schon mal dargelegt. Hast du ein paar Ratschläge, vielleicht sogar ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man das, was du vorhin so als an manchen Stellen muss vielleicht noch irgendwie investiert werden von Seiten des CMOs, um sich für einen bestimmten Job zu qualifizieren, wie man das tatsächlich in der Praxis umsetzen kann, wie man sich da fortbilden kann oder ähnliches, um eben ja mit dem Markt mithalten zu können.
Es sind wahrscheinlich weniger Fortbildungen, weil es eben weniger um Fachkenntnisse geht, die man sich aneignen sollte. Ich glaube, was eher hilft, ist, sich einen Coach zu nehmen und zu sagen, wo stehe ich eigentlich gerade als Führungskraft, sich zu reflektieren und zu sagen, wo sind eigentlich meine Stärken? Und wo habe ich aber vielleicht manchmal auch das Gefühl, ich kriege irgendwie nicht die Arme drum, ne? Und ich kriege die Themen nicht bewältigt oder ich kriege meine Mannschaft nicht hinter mich oder ich kriege irgendwie den Vertrieb nicht mit an Bord oder was auch immer. Und diese Situation dann zu reflektieren. Also ich glaube, es hilft eher, sich als Führungskraft dann weiterzuentwickeln und zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich mich da weiterentwickeln. Und da hilft, vielleicht hilft da ab und zu auch ein Seminar, aber ich glaube, vor allem hilft da das individuelle Feedback, um dann zu gucken, wie kann ich da eigentlich vielleicht neue Führungsaspekte ausprobieren oder wie kann ich mich selber da irgendwie weiterentwickeln?
Der War of Talents, der hat natürlich auch die Marketingabteilungen erreicht. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie CMOs sich ja positionieren können, um attraktiv für neue Arbeitgeber zu sein. Aber was können denn die Unternehmen, die Arbeitgeber tun, um eben wirklich gute Leute heranzuziehen oder attraktiv zu sein für die richtig guten Leute?
Also ich glaube, es hat zwei Aspekte. Das eine ist, was können Unternehmen tun und was kann Marketing machen, um eben die guten Leute im Unternehmen auch ins Marketing dann zu ziehen. Du hast ja praktisch beide Aspekte. Ich glaube, was können Unternehmen tun? Zum einen, da müssen sie sich bewusst sein, dass die Marke, die sie praktisch als Konsumentenmarke nach draußen spiegeln, auch immer eine Employer-Brand ist. Das unterscheidet ja kein Konsument oder kein Uni-Absolvent oder was auch immer, sondern der hört irgendwie Lind und sagt, ach ja, Lind, toller Markenauftritt, ist bestimmt auch ein toller Arbeitgeber. Dann fängt man erstmal an, sich weiter damit zu beschäftigen. Ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass da zum Beispiel Marketing und eben Personal und Kommunikation eng miteinander arbeiten müssen, um zu gucken, wie gewinne ich eigentlich, wie positioniere ich mich auch als Arbeitgebermarke draußen, das ist ganz wichtig, um sie erstmal ins Unternehmen zu holen. Um dann im Unternehmen zu gucken, wie kommen eigentlich die guten Leute ins Marketing, das hat ganz viel in meinem Empfinden heutzutage damit zu tun, wie können sich eigentlich Berufsanfänger oder Neueinsteiger, wie können die sich eigentlich weiterentwickeln? Was gibst du denen an Entwicklungsmöglichkeiten? Was zeigst du denen an Chancen auf? Ich glaube, diese Zeit von, ich mache Marketing bei Procter oder bei Unilever, ne, oder bei irgend sozusagen einem dieser großen FMCG-Player und wenn ich da im Marketing hochwachse, dann liegt mir die Welt zu Füßen. Ich glaube, diese Einstellung ist deutlich weniger da, als sie das noch vor einigen Jahren war. Das heißt, es geht vielmehr darum zu gucken, wie können eigentlich individuelle Bedürfnisse, ja nun mal in der Generation Z, so zumindest mein Eindruck, deutlich stärker artikuliert werden. Wie können diese Bedürfnisse im Marketing zum Beispiel adressiert werden? Im Sinne von, was bietest du eigentlich an spannenden Themen, an spannenden Projekten, an Möglichkeiten mitzuwirken und wirklich auch einen Impact zu haben? Und das Schöne ist ja, dass Marke was Visibles ist, ne? Dass man ja eigentlich stolz sein kann, wenn man sagt, ich arbeite für die Marke XYZ. Das ist ja an sich deutlich attraktiver, als zu sagen, ich arbeite an den Reporting-Sheets für Marke XYZ. Da gibt es ja schon irgendwie ein gewisses Pfund, was man nutzen kann. Nur es muss wahrscheinlich etwas aktiver noch gespielt werden.
Ich habe einen Punkt, ich rede mir zum Beispiel bei manchen Kunden auch den Mund fusselig, weil sie sagen, ja, hier haben wir das Thema Marketing und hier haben wir das Thema Employer Branding. Und da tut mir doch bitte einen Gefallen, streich das Wort Branding doch bitte hinter Employer und mach von mir aus raus Employer Marketing, weil entweder seid ihr eine Marke oder ihr seid keine Marke. Kein Mensch kommt doch zu einem Unternehmen, weil die Employer-Brand so super geil ist, während die Marke völlig irrelevant ist. Also entweder habt ihr eine starke Marke und dann könnt ihr auch gucken, dass man das auch übersetzt als Arbeitgeber. Aber ihr werdet doch nicht künstlich eine Arbeitgebermarke hochziehen können, die völlig unabhängig von eurer eigentlichen Brand ist. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ich habe auch nochmal, wenn ich darf, nochmal eine Frage an dich, weil mich das gerade brennend interessiert. Ich erlebe das auf Agenturseite und jetzt sehe ich das aber gerade auch im Marketing, dass wenn man heute auf dem Arbeitsmarkt guckt, also jetzt gerade, dass für Einsteiger, also zum Thema, was Lena gerade sagt, dass momentan keiner mehr einstellt. Also gerade wenn du jetzt Absolvent bist mit dem Bachelor oder dem Master und sagst, ich will jetzt rein, ich habe aber noch keinen Kontakt in ein Unternehmen, ich suche einen neuen Job. Mir kommt das so vor, aber das ist jetzt eine punktuelle Wahrnehmung, vielleicht deshalb die Frage an dich als Profi, ob das wirklich so ist. Mir kommt das vor, als wenn alle gerade durch die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, durch KI und so, warum auch immer, dass sie alle gerade versäumen, den Nachwuchs einzustellen, dass die Absolventen es echt schwierig haben, überhaupt einen Job draußen zu kriegen. Mit dem Problem natürlich, wenn das so ist, wenn meine Beobachtung zutrifft, baut sich ein Problem auf, was wir dann in 3 oder 4 Jahren haben, weil dann der Mittelbau entsprechend komplett fehlt. Oder wie siehst du das, wie erlebst du das?
Also ich teile deine Sorge oder deine Beobachtung komplett. Und ich glaube, es hat 2 Gründe. Zum einen, das merken wir gerade auch. Also ich habe tatsächlich in den letzten 12 Monaten keine einzige Marketing-Suche gemacht, weil gerade der Fokus von Unternehmen deutlich stärker auf Finanz- und Operations-Themen ist. Also ne, sozusagen, wir haben CFO-Suchen gerade wie Sand am Meer, aber wir haben keine einzige Marketing-Suche, weil Unternehmen sagen, kann ich mich auch nochmal irgendwann drum kümmern. Das ist jetzt nicht gerade erfolgskritisch oder kriegsentscheidend, um durch die nächsten 12 Monate zu kommen und meine Liquidität zu managen und zu gucken, dass ich irgendwie an der Insolvenz vorbeikomme. Das ist das eine. Und das andere, du hattest gerade eben schon das Stichwort KI genannt. Ich glaube, es herrscht ganz viel Sorge, was bewirkt KI eigentlich im Marketing? Und welche Jobs fallen dadurch eigentlich weg? Und da gibt es noch immer keine klare Antwort drauf. Sozusagen, es gibt Beobachtungspunkte, dass Kampagnen deutlich schneller gemacht werden können, ne, und dass sozusagen manche Prozessschritte rausgenommen werden können. Aber was das eigentlich für künftige Arbeitsgenerationen heißt, da fehlt noch die Antwort. Und ich glaube, da ist gerade eher die Befürchtung, dass man sagt, ich brauche diejenigen, die am Anfang sozusagen die Assistenz Arbeiten machen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, ne? Sozusagen, woran du ja lernst, ne? Du wirst auf die ersten Themen mitgenommen, du machst sozusagen die Assistenzjobs, dass die alle durch KI erledigt werden können und man darum sagt, es gibt keine Einsteigerposition mehr im Marketing. Nicht über die Konsequenz nachdenkend, was das dann eigentlich heißt, für wo kommt denn in der Tat dann der Mittelbau her, wenn ich nicht die Einsteigerposition habe. Da gibt es noch keine Antwort drauf, ist mein Eindruck.
Das ist bitter. Hier dann bitte Appell an alle, die es hören. Überlegt nochmal wirklich, ob er euch damit eine Freude tut, jetzt erstmal abzuwarten, ob das wirklich zukunftsweisend ist oder ob ihr nicht wirklich überlegt, jetzt auch den Nachwuchs aufzubauen, weil sonst fehlt er euch morgen.
Ja, kann ich 100% unterstützen.
Vielleicht trotzdem nochmal ausblickend, Eva, obwohl du ja gerade gesagt hast, die CMO-Posten sind gerade nicht die, auf denen die Unternehmen den ganz großen Blick haben. Wenn ich dich in dem Buch, das Oliver und Wolfgang Merkle herausgegeben haben, richtig verstanden habe, dann plädierst du ja aber durchaus dafür, die CMOs noch stärker an die Seite der CEOs zu holen. Warum?
Weil ich glaube, und Oliver hatte das eben schon angedeutet, dass es so viel Markenvielfalt inzwischen gibt, dass es umso entscheidender wird zu sagen, welchen Anteil hat meine Marke eigentlich an meiner Gesamtstrategie. Du musst eigentlich sehr eng mit dem CEO an all diesen Themen zusammenarbeiten und da eine gemeinsame Sprache sprechen, um eben nicht nur, Oliver sagt es eben, ne, sozusagen die bunten Bildchen zu machen, sondern wirklich einen Anteil daran zu haben, die Unternehmensstrategie mitzugestalten, weil es ohne eben nicht geht. Wenn du keine klare Markenstrategie hast und auch nicht klar hast, was bedeutet das für meine Gesamtstrategie, dann wird es als Unternehmen für dich immer schwerer aus meiner Sicht, dich da draußen am Markt zu behaupten, weil es eine solche Markenvielfalt gibt und Markenpositionierungen immer unklarer werden für viele Konsumenten.
Das heißt so abschließend, wir müssen diese zwei doch sehr unterschiedlichen Aspekte und Punkte, nämlich zum einen großer Fokus auf Finanzen und ähnliche Themen und gleichzeitig aber eine totale Wichtigkeit des Marketings, um auch mittel- und langfristig relevant zu bleiben. Diese zwei Sachen müssen wir irgendwie zusammenbringen als Unternehmen, um ja erfolgreich zu bleiben.
Ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, die benennen das in der Tat als, wir müssen Magic und Logic mehr zusammenbringen. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Ne, das ist sehr greifbar und damit können auch alle im Unternehmen was anfangen. Ich glaube, es ist in der Tat, dieses Magic und Logic muss mehr ineinander greifen.
Und vielleicht, ich bleibe mal bei der Analogie, ich glaube, wenn der CFO und andere für Logic zuständig sind, ist, glaube ich, das Marketing für Magic, aber Magic eben nicht in Richtung bunte Bildchen, sondern Magic in Richtung Begeisterung von Menschen, sich für die Marke zu entscheiden, für den Kaufentscheid am Ende. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Zeit gerade für das Marketing, weil, schaut mal, wenn alle jetzt überlegen, wie sie sich zu Tode sparen oder zu Tode kontrollen, dann ist es auch gut für diejenigen, die begriffen haben, dass sich nur über Marke und nur über Begeisterung von Menschen draußen sinnvoll und nachhaltig differenzieren können, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also ich sehe gerade in der Zeit, wo alle vorsichtig sind, eine große Chance, sich antizyklisch zu verhalten, um so einen Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen, den man sonst, wenn alle progressiv sind oder wären, gar nicht hätte. Also wirklich Mut, einen Schritt weiter zu gehen im Sinne des Unternehmens und im Sinne entsprechend der Marke, weil viele Marken, glaube ich, die es draußen gibt, sind gar keine Marken mehr, sind runtergerutscht in Produktstatus aus Sicht der Verbraucher. Und das gilt es wieder zu ändern. Also eine Riesenchance für das Marketing und ist recht für den CMO, der dann das Marketing führt, eng am CEO, um zu zeigen, wir sind besser als der Wettbewerb und wir begeistern Menschen für unsere Marke und unsere Produkte. Finde ich eine super, gerade in der jetzigen Zeit, für alle, die es verstehen, eine Mega-Chance.
Auch wenn jetzt gerade schwierige Zeiten sind, Eva, das wissen wir ja alle, du hast es gerade selber gesagt, würdest du sagen, es ist trotzdem irgendwie ein guter Moment, die Rolle des CMOs neu zu denken und da vielleicht auch einen neuen Drive reinzubringen?
Definitiv. Also ich würde es wirklich auch als Chance sehen, weil ich glaube, dass du zum einen an Bedeutung gewinnst als CMO wieder in den nächsten Jahren, eben weil es so entscheidend ist, sich am Markt zu behaupten über die Marke. Und zum anderen bietet es so viel Gestaltungsmöglichkeit. Das heißt, wenn du als Person Spaß daran hast, selber zu gestalten, ne, und dich einmal davon frei machst und sagst, ja, es ist irgendwie nicht alles klar und ja, es ist irgendwie alles so ein bisschen fuzzy, aber ich kann mich trotzdem darin jetzt mal ausleben und kann selber eigentlich gestalten, was ich eigentlich in den nächsten Jahren bewirken möchte, finde ich das eine total spannende Perspektive und durchaus auch sehr, sehr attraktiv.
Ich finde, das ist ein schöner Schlussappell und lässt uns hier so ein bisschen hoffnungsvoll raus. Bevor wir aber zum Ende kommen, Eva, brauchen wir von dir noch unbedingt eine Frage an den oder die Nächste. Was für eine Frage hast du uns mitgebracht?
Witzigerweise sagte Oliver ja eben auch, sozusagen Marken sollen begeistern. Insofern wäre meine Frage an den nächsten Gast oder die nächste Gästin, welche Marke zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht?
Ach, das ist schön. Oliver lächelt jetzt schon, weil ihm die Frage ja, so super, gut gefällt. Ja,
total toll. Klasse.
Wunderbar, das nehmen wir gerne so mit. Eva, ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist und uns so ein bisschen mitgenommen hast in diese ganze CMO-Suche auch. Das hat uns nochmal so einen Blick auch hinter die Kulissen irgendwie vielleicht gegeben. Danke für deine Einschätzung. Danke dir, Oliver. Danke euch sehr und wünsche euch eine gute Zeit.
Vielen lieben Dank, euch hat Spaß gemacht.
Danke sehr.
Tschüss.